Grüezi miteinander. Sie wissen, es ist 10:55. Wer also um 12 Uhr sein Brot will essen, der wird vielleicht ein Problem bekommen von der Zeit her, weil ich habe beim Predigen eine spezielle Gabe. Und das ist die Gabe der Länge. Und jetzt stellen Sie sich einfach darauf ein. Wir haben übrigens Probleme gehabt mit der PowerPoint-Präsentation. Eigentlich wollte ich Ihnen während der Predigt immer wieder Bilder zeigen, aber die ersten beiden Bilder, die möchte ich Ihnen zeigen. Kommt jetzt ein bisschen überraschend. Ich hoffe, dass du es nicht gelöscht hast. Wir haben Zeit. Ja, das ist Laodicea oder der Rest davon. In der Türkei, in der heutigen Türkei. Und das nächste Bild bitte, da kann ich Ihnen zeigen, wo Laodicea liegt. Jawohl, Sie sehen es da mit diesem roten Punkt, Laodicea und oben, gleich oben ist Hierapolis, darauf komme ich zu sprechen, und auch Kolossä, Kolosserbrief, das ist bekannt. Also Laodicea. Jetzt kann man das wieder wegnehmen. Laodicea war zur Zeit des Römischen Reiches eine bedeutende Stadt. Das müssen wir einfach wissen. Laodicea war die reichste Stadt im Römischen Reich. Die reichste Stadt. Das kommt von daher, dass Laodicea in einem sehr fruchtbaren Gebiet liegt, wie Philadelphia, in einer vulkanischen Gegend. Dort gibt es auch immer wieder Erdbeben. Das hört man hier und da, dass dort Erdbeben sind. Laodicea lag an einer Kreuzung von zwei wichtigen Handelsstraßen. Und jetzt kann man sich das ausrechnen, wenn gute Transportwege vorhanden sind und dann noch erst fruchtbare Böden da sind, da passiert natürlich einiges. Der Boden im Lykostal erwies sich für viele Viehzüchter als höchst einträgliche Geldquelle. Die Hirten züchteten vor allem Schafe, die eine ganz besondere glänzende Wolle abgaben, und das ist heute noch so. Schafe, glänzende Wolle. Bei den Hirten im Lykostal waren nämlich die schwarzen Schafe die weißen Schafe. Ist ein bisschen umdenken, oder? Die schwarzen Schafe, die weißen Schafe. Denn normalerweise hatten ihre Schafherden schwarze Schafe mit tief schwarzer Wolle. Und durch das Vorhandensein von großen Schafherden mit tiefschwarzer Wolle entwickelte sich mit der Zeit auch eine Textilindustrie, die diesen nachwachsenden Rohstoff weiterverarbeitete. Das kam einfach von diesen Schafen. Und jetzt, liebe Freunde, passiert eigentlich genau das Gleiche, was auch bei uns heute passiert. Überall, wo es gewiefte Geschäftsleute gibt, sind die Banker nicht fern. Wo Denare, Kinare, Sesterzen und Goldmünzen in rauen Mengen vorhanden sind, sind die Finanzmänner oder Finanzfrauen nicht weit entfernt. Und in Laodicea gab es ein ausgeprägtes Finanzwesen. Da wurde viel Geld hin und her geschoben. Wir in Basel. Da bei diesem Turm da, beim Bahnhof. Noch etwas Außergewöhnliches gab es in Laodicea. Die Stadt war bekannt für seine Augenfachärzte. Viele Bürger im Römischen Reich suchten Spezialisten auf in dieser Stadt, um ihre Augenkrankheiten zu lindern oder zu heilen. Es war also einiges los in dieser Stadt. Der Rubel rollte, die Stadt war reich. Aber liebe Freunde, die Stadt hatte ein großes Problem. Brunnen mit frischem Trinkwasser waren eine Rarität. Und wer von uns die Medien ein bisschen verfolgt, der weiß, dass die Versorgung mit frischem, gutem Trinkwasser heute eines der Hauptprobleme ist auf unserem Planeten, mal abgesehen von vielen anderen Problemen, geistlichen Problemen, Kriege und so weiter. Aber eben das Wasser. Ja, wir hier in der Schweiz, wir sind ja regelrecht privilegiert mit Wasser. Ich kann den Wasserhahn aufdrehen und habe gutes, frisches Trinkwasser. Aber wenn wir uns in ein Flugzeug setzen und in eine andere Gegend in der Welt fliegen, dann stellen wir sehr schnell, was für ein Wert gutes Wasser hat. Und genau das war das Problem von Laodicea. Das müssen wir im Hintergrund haben. Und jetzt stellt euch einmal das vor. Laodicea hatte alles. Geld, genügend Kleider, florierende Geschäfte, Banken, ausreichende medizinische Versorgung, alles, was das Herz begehrt, aber kein frisches Wasser. Und deshalb haben die Väter, die Stadtväter gesagt, wir haben zwar kein Wasser, aber wir haben Geld. Stütz. Verstehen Sie? Und deshalb beschlossen sie, wir bauen ein Aquädukt, eine Wasserleitung. Und stellt euch einmal das vor, diese Wasserleitung. Ich hätte auch hier ein Bild, aber das ist einfach nicht gekommen, oder? Dieses Bild. Diese Wasserleitung oder dieses Aquädukt war ungefähr 10 Kilometer lang. Vor über 2000 Jahren. Die brauchbares Trinkwasser aus dem Süden in die Stadt brachte eine unglaubliche Meisterleistung. Übrigens ein Doppel-Aquädukt, zwei Röhren hatte es sogar. Über die christliche Gemeinde in Laodicea weiß man eigentlich nicht sehr viel. Wahrscheinlich wurde sie durch einen Mann namens Epaphras gegründet. Aber wir kennen diese Gemeinde aus diesem Sendschreiben. Jesus Christus hat dieser Gemeinde einige wichtige Dinge zu sagen und er stellt sich ihr so vor. Das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Jesus ruft mit wenigen Worten in Erinnerung, dass er der ist, der treu und wahrhaftig ist. Dass er zuverlässig ist. Er sagt, ihr müsst wissen, ich war am Anfang der Schöpfung dabei, habe da mitgewirkt und ich bin heute noch derselbe. Er ist übrigens heute noch derselbe. Er sagt den Leuten da in dieser Gemeinde, ich bin nicht so wie eure anderen Gottheiten, die ihr kennt von anderen Menschen und Völkern. Nein, ich bin der, der die Initiative ergriffen hat, der den Himmel, die unsichtbare Wirklichkeit verlassen hat, um Menschen auf den unsichtbaren Gott hinzuweisen. Ich bin der, der dann ungefähr 30 Jahre später am Kreuz stirbt, um Vergebung für Schuld und Sünde zu ermöglichen, Versöhnung zwischen Gott und Mensch. So stellt sich Jesus dieser Gemeinde vor. Aber jetzt muss Jesus einige Worte sagen, die alles andere als angenehm sind. Ich kann es euch nur so sagen. Und interessanterweise sind ja viele Sendschreiben so strukturiert, dass Jesus zuerst einmal die positiven Dinge erwähnt. Das sollten wir übrigens auch immer tun, oder? Immer zuerst etwa 10 positive Dinge und dann ein negatives. Das reicht schon. Aber zuerst 10 positive Dinge. Aber Jesus sagt das so bei fast allen Sendschreiben, das läuft gut, darüber kann ich euch loben. Und erst dann kommt er auf die negativen Dinge zu sprechen. Aber jetzt sage mir mal, wo gibt es in unserem heutigen Predigttext etwas Positives zu berichten über die Gemeinde in Laodicea? Ich höre. Nichts. Nada. Du kannst lange suchen, aber du wirst nichts finden. Für Laodicea gibt es überhaupt nichts zu loben, nur Korrektur. Und Jesus sagt in seiner Diagnose über die Gemeinde in Laodicea, Vers 15, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Der Befund des himmlischen Arztes für den Patienten in Laodicea fällt nicht besonders gut aus. Aber, liebe Freunde, um diesen Text besser zu verstehen, müssen wir ihn einfach im Kontext betrachten. Und zwar im historischen Zusammenhang. Wir müssen uns nämlich fragen, wo lag die Stadt Laodicea? Ich habe euch vorhin die Karte gezeigt. Nur 10 Kilometer von Laodicea entfernt befand sich eben diese Stadt Hierapolis. Auf Deutsch heilige Stadt Hierapolis. In dieser Stadt gab es heute noch heiße Wasserquellen, die durch den vulkanischen Boden aus dem Erdinnern an die Oberfläche dringen und über verschiedene Kaskaden, also wie Treppen, in die Tiefe fallen. Wer war von euch schon mal in der Türkei, in den Ferien? Kann mir jemand sagen, wie diese Stadt heute heißt, Hierapolis? Habt ihr schon mal etwas gehört von Pamukkale? Pamukkale. Ich war in Pamukkale. Vor vielen Jahren. Aus großer Ferne sieht man diese beeindruckenden Kalksinterterrassen, die über Jahrtausende durch kalkhaltige Thermalquellen entstanden und heute eine Touristenattraktion darstellen. Die Terrassen stehen auf der Liste des Weltkulturerbes der UNESCO. Man sieht sie übrigens ganz gut von Laodicea. Und jetzt können wir uns vorstellen, darum bringt das Jesus jetzt. Damals wurde aus medizinischen Gründen in diesem großen Becken gebadet. Habe ich übrigens auch gemacht. Heute ist das nicht mehr möglich. Eben Weltkulturerbe, UNESCO, oder? Aus medizinischen Gründen gebadet. Also das Wasser ist sehr stark mineralhaltig und soll sich positiv auswirken gegen hohen Blutdruck, Nierensteine, Rheumatismus, neurologische und chronische Krankheiten. Passt alles ganz gut zu mir. Und der Sage nach soll es sogar die Menschen verschönern, wenn sie dort drin baden und wie ein Jungbrunnen wirken. Ich habe vor rund 30 Jahren eben in diesem Becken gebadet, aber ich habe nicht den Eindruck gewonnen, dass ich jetzt jünger geworden bin. Aber es ist schon etwas Besonderes. Jetzt, also wenn man von Laodicea den Blick von Hierapolis nach rechts schwenkt, dann sieht man Kolossä. Kolosserbrief, oder? Kolossä. Etwas ganz anderes. In Kolossä flossen einige Bäche mit frischem Wasser zusammen und dieser Zusammenfluss der Bäche wurde genutzt, um einen Frischwasserspeicher zu füllen, aus dem man dann Trinkwasser geschöpft hat. Wir sehen also, in Hierapolis gab es für die Laodicea warmes oder gar heißes Wasser mit heilender Wirkung und in Kolossä floss frisches, kaltes Trinkwasser, das Grundlage ist für das Leben. Warum sagt das jetzt Jesus da mit diesem kalt, warm, lauwarm? Warum? Jesus sagt den Christen da in Laodicea, Leute, wenn ich nach Hierapolis schaue, sehe ich das warme Wasser mit seiner Wirkung. Wenn ich nach Kolossee schaue, dann sehe ich dieses kalte Wasser mit seiner Wirkung. Und wenn ich euch anschaue, dann stelle ich fest, ihr seid nicht kalt, ihr seid nicht warm oder heiß, ihr seid wie das Wasser, das durch euer Aquädukt fließt. Man muss sich das vorstellen, am Ende dieses Aquädukts, oben, da wurde dieses frische Wasser eingespeist vom Kolossee und dann ging das 10 Kilometer lang durch dieses Aquädukt und kam dann am Schluss als lauwarme Brühe heraus. Und das war nicht gut. Habt ihr gern lauwarmes Wasser? Es gibt ja solche Leute, die trinken lauwarmes Wasser am Morgen. Hilfe! Also das Wasser musste man dann zuerst runterkühlen in Tonkrüge und dann kühlen. Jetzt sagt Jesus, Leute, ihr seid unbrauchbar. Ihr seid fruchtlos. Weil das Wasser aus Hierapolis heilt, das aus Kolossee erfrischt, aber ihr tut weder das eine noch das andere. Geistlich gesehen fanden vielleicht suchende Menschen in dieser Gemeinde keine Antwort auf ihre Fragen. Vielleicht waren die unerretteten Menschen in ihrer Umgebung für sie überhaupt kein Thema. Die Sinn und Schnuppe. Und wenn dann vielleicht Leute den Weg in die Gemeinde gefunden haben und vielleicht sogar zum Glauben gekommen sind, ja, dann hat man sie nicht ermutigt, nicht korrigiert. Keiner hat darauf geachtet, dass sich diese Neubekehrten weiterentwickeln konnten, dass sie Hauskreise besuchen, gefördert werden im Glauben. Niemand gab ihnen zu verstehen, dass mit ihrer Entscheidung für Christus sie Teil einer Gemeinschaft sind. Integriert in der Gemeinde, wertgeschätzt, geliebt sind. Und deshalb muss Jesus im Vers 16 recht harte Worte sagen. Er sagt nämlich, ihr habt in meiner Gegenwart überhaupt keine Daseinsberechtigung. Ich muss euch, wisst ihr, was er sagt? Ausspucken. Es ekelt mich an. Ich muss euch fällen wie einen kranken Baum, der an der Mangelkrankheit Fruchtlosigkeit leidet. Ja, und jetzt kann man sich fragen, was war denn die Ursache für diese Mangelkrankheit, Fruchtlosigkeit in der Gemeinde in Laodicea? Und die Antwort, die finden wir im Text. Jesus sagt nämlich, du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Halleluja, sagen sie. Ich brauche nichts. Ein Beispiel. Nach einem schweren Erdbeben im Jahre 60 nach Christus bot die Hauptstadt Rom einen großzügigen Kredit der Stadt an, damit sie mit diesem Geld, mit diesem Darlehen die Stadt wieder aufbauen konnten. Wisst ihr, was Laodicea gesagt hat? Brauchen wir nicht. Wir haben genug. Wir sind reich. Wir brauchen keine fremde Hilfe. Ja, und auch die Christen in Laodicea, die hatten Anteil natürlich an diesem enormen Reichtum mit all seinen Vorzügen, aber auch seinen Gefahren, auch der Gefahr der Lauheit. Und die Gemeinde sagte, uns geht es gut. Uns fehlt nichts. Wir haben alles. Wir brauchen nichts. Sie meinen, bei ihnen sei alles in Ordnung Und falls sie dann doch irgendwann mal etwas brauchten, ja, da gingen sie einfach zur Bank und holten sich das Geld. Die Leute in Laodicea, die hatten genügend bewiesen, was sie mit ihren Händen und ihren Köpfen tun konnten. Sie hatten das Leben im Griff und so waren die Menschen in Laodicea stolz. Stolz auf sich, stolz auf ihre Stadt. Und ebenso war es auch die kleine christliche Gemeinde. Sie waren der Meinung, dass es ihnen physisch, materiell ganz gut geht. Es fehlt uns an nichts. Wir haben alles unter Kontrolle. Darf ich dich fragen, hast du auch alles unter Kontrolle? Hast du dein Leben im Griff? Jesus muss der Gemeinde in Laodicea sagen, du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Schaut euch einmal diese Korrektur sehr sorgfältig an, diese Begriffe, die Jesus hier gebraucht, die Christen in Laodicea, die hatten ihre Stärken. Sie hatten Textilien, Geld, sie hatten Medizin, sie lebten in einer wohlhabenden, selbstzufriedenen Gesellschaft. Und was sagt Jesus? Du bist elend, bemitleidenswert, arm. Du hast deine Vitalität und deine Leidenschaft verloren für mich und für die Menschen um dich herum. Du hast zwar viele Klamotten im Schrank, aber du bist bloß, nackt und du bist blind, geistlich blind. Du kannst dich absolut nicht selbst einschätzen. Du hast eine falsche Wahrnehmung, eine falsche Selbsteinschätzung und dies gepaart mit einer Portion Stolz. Und das muss Jesus ihnen sagen. Liebe Freunde, ich neige dazu, dass diese Kombination, nämlich falsche Selbstwahrnehmung und Stolz, nicht nur ein Phänomen im ersten Jahrhundert nach Christus war. Ich meine, dass wir uns Menschen nach 2000 Jahren nicht grundlegend verändert haben. Wir stehen auch heute in der Gefahr, uns selbst einzuschätzen, uns selbst falsch wahrzunehmen. Sicher natürlich auch in der falschen, unguten Weise in die andere Richtung, nämlich Minderwertigkeit, Komplexe und so weiter. Ich bin nicht, kann nicht. Aber hier jetzt das andere, dass wir unsere Schwächen nicht sehen. Und so begegnet uns Stolz und falsche Einschätzung auch heute noch und vielleicht sogar auch morgen. Im Spiegel. Jesus muss den Christen in Laodicea sagen, so seid ihr jämmerlich, arm, blind, nackt. Was würde wohl Jesus uns heute sagen? Uns Christen. Hier in der GEC. Gemeinde evangelischer Christen. Wer mal einen Bibelabend oder ein Gemeindeabend, über diese Frage nachzudenken. Was würde Jesus über unsere Gemeinde sagen? Ist alles in Ordnung? Gesund? Gesundes Wachstum, auch was dein Wesen, deinen Charakter betrifft? Ist dein Wesen geprägt von geistlicher Frucht? Wie es der Text in Galater 5 beschreibt? Ist dein Wesen geprägt von Liebe, Freude, nicht Eierkuchen, sondern Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte? Wie sieht dein Leben aus in der Wirkung nach außen? Hast du das große Anliegen, dass durch dein Leben sich etwas bewegt für Gott wird? Etwas bewegt wird für Gott? Und für die Mitmenschen. ist dein Leben eine lebensspendende Quelle für suchende Menschen mit frischem Wasser oder eine heilende Oase, in der Menschen Heilung finden am Leib, Seele und Geist. Also Jesus macht hier eine unglaubliche Diagnose über diese Gemeinde in Laodicea. Aber jetzt ist es ja gut. Er haut da nicht einfach eins auf den Deckel, oder? Sondern zur Diagnose gibt er eben auch eine Therapie. Und das ist einfach super. Der himmlische Arzt kommt nämlich zur Therapie. Und es heißt: Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werden, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich, so seid nun eifrig und tue Buße. In diesem Behandlungsvorschlag wird wieder einmal deutlich, dass Jesus diese Stadt und diese Gemeinde sehr gut kennt. Was sie etwas Besonderes an sich hat. Er kennt sie einfach sehr gut. Er sagt: Ihr seid keineswegs reich, ihr seid arm. Und wisst ihr, was ihr braucht? Erstens Gold. Gold. Ja, liebe Freunde, nicht dieses Gold, das ihr euch angesammelt habt mit euren Geschäften, sondern ihr braucht dieses Gold, das durchs Feuer geläutert wurde. Jesus will also die Gemeinde ermutigen, trotz Versuchungen in der Gesellschaft, trotz Spott und Hohn durch die Menschen um sie herum, durch die Medien und so weiter, treu am Glauben festzuhalten. Jesus sagt: Ich bin der Treue, der Wahrhaftige, lernt von mir, wenn ihr durch das Feuer der Versuchung und der Anfechtung geht, Verachtung erlebt, wenn ihr euch im Leiden bewährt, ist das Gold wert, und zwar Gold, das im Feuer geläutert wird und seinen Wert nie verliert. Und darum sagt Petrus im 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 6 und 7, ich lese das: Darüber freut euch von ganzem Herzen, auch wenn Gott euch jetzt noch für eine kurze Zeit durch manche Prüfungen führt und ihr viel erleiden müsst, so wird sich euer Glaube bewähren und sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen gereinigt wurde. Lob, Preis und Ehre werdet ihr dann an dem Tage empfangen, an dem Christus wiederkommt. Gold. Zweitens, was sollen sie kaufen? Weiße Kleider, also nicht schwarze, weiße Kleider. Jesus sagt: Ihr Leute, ihr habt viele Kleider im Schrank, ihr habt schwarze Wolle, eine blühende Textilindustrie, und Jesus sagt: Ihr braucht weiße Kleider, welche eure Blöße bedecken, Nacktheit bedecken. Und ich kann euch sagen, diese Kleider, die waren in ganz Laodicea nicht zu kaufen. Die gab es dort nicht, in keinem Geschäft. Diese Kleider gibt es nur in der Gemeinde. Ja, genauer gesagt, nur bei Jesus. Er stellt diese weißen Kleider her. Und in der Offenbarung 7, Vers 14 könnt ihr nachlesen, wie er diese Kleider hergestellt hat. Nämlich durch seinen Tod am Kreuz indem er unsere Schuld, unsere Sünde wegnimmt. Er heilt uns von allem Schrott und er gibt uns diese weißen Kleider. Kleider des himmlischen Reiches, so wie sie in Offenbarung 3, 4 und 7 beschrieben werden. Immer wieder diese weißen Kleider. Kleider von Menschen, die durch das Blut Jesu Vergebung ihrer Schuld bekommen haben. Und der Wert dieser Kleider muss in der Gemeinde in Laodicea wieder neu entdeckt werden. Übrigens auch heute, auch hier in der Gemeinde. Den Wert dieser Kleider, ihr Christen, oder ihr, die ihr vielleicht Jesus noch gar nicht persönlich kennt, ihr müsst diesen Wert von der Vergebung mit den weißen Kleidern ganz neu entdecken. Zweitens, weiße Kleider. Und jetzt noch das Dritte. Was sollen sie kaufen? Augensalbe. Wie ich bereits erwähnte, in Laodicea gab es viele Augenfachärzte. Eine medizinische Schule produzierte eine Augensalbe, die sehr gefragt war. Das sogenannte phrygische Pulver, vielleicht habt ihr da schon mal was gehört, phrygisches Pulver, eine Augensalbe. Aber liebe Freunde, das Problem der geistlichen Blindheit konnten sie nicht klären. Die Leute da in Laodicea. Das kann nur Jesus. Und Paulus schreibt an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus Folgendes. Den Reichen musst du unbedingt einschärfen, dass sie sich nichts auf ihren irdischen Besitz einbilden oder ihre Hoffnung auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum setzen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, der uns reich beschenkt mit allem, was wir brauchen. Sage ihnen, dass sie Gutes tun sollen und gern von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein. Das ist nach Gottes Wort der richtige Umgang mit Reichtum, mit der richtigen Priorität. Komme langsam zum Schluss. Jesus empfiehlt wärmstens die Umsetzung von Therapieschritten, die wichtig sind für die Menschen damals, aber auch für uns heute wichtig sind. Auch wir brauchen Mut zur Ausdauer in Druck, in Schwierigkeiten, in Anfechtungen. Und wer hat das nicht von uns? Wir brauchen Mut oder auch Ermutigung. Dann brauchen wir beständig Vergebung von unserer Schuld und wir brauchen auch Augen für die geistliche Wirklichkeit. Heute erst recht, habe ich den Eindruck. Und wenn das nicht der Fall ist, dann brauchen wir nur noch eins, nämlich Umkehr. Um 180 Grad, dass Jesus mein Leben verändert und ich zu ihm gehen kann und gehen darf. Und dazu ist er interessant, gibt Jesus uns noch eine Motivation. Er sagt nämlich, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus sagt, dass er als der absolut Souveräne sich komplett anders verhält als die Menschen in jener Zeit. Komplett anders. Das müssen wir vielleicht auch noch wissen. Städte wie Laodicea, die sowieso viel Geld hatten, die hatten jeweils eine enorme Steuersumme nach Rom zu entrichten. Ja, wisst ihr, so eine Armee von mehreren hunderttausend Soldaten muss ja irgendwie bezahlt werden, oder? Und darum musste. Ja, und der Kaiser da in Rom, der hat sich ja einigen Luxus erlaubt. Das musste ja alles bezahlt werden. Und da mussten Steuern bezahlt werden. Und wie ging das? Da kamen Soldaten in die Stadt, jedes Jahr mindestens einmal, um den Tribut einzuziehen. Und darüber hinaus haben sie einfach noch Besitz genommen von den Häusern. Sie sind da in die Häuser eingestürmt und haben gesagt, Stützanne, wir sind hier, wir brauchen Verpflegung und noch vieles mehr. Ja, und Jesus? Er klopft an. Habt ihr auch schon Bilder gesehen, wie Jesus vor einer Tür steht und anklopft? Es gibt verschiedene Bilder mit ganz verschiedenen Türen. Einfache Türen, riesengroße Türen und man sieht, wie Jesus anklopft. Und alle diese Bilder haben etwas Gemeinsames. Wisst ihr was? Diese Türen haben draußen keine Falle, nur innen. Und Jesus klopft an. Und ich, der ich drinnen bin, muss ihm auftun. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn ich anklopfe, dann trete ich die Türe nicht ein wie die Soldaten von Rom. Ich klopfe und ich klopfe und ich komme erst rein, wenn ihr mich reinlässt. Denn ich bin nicht an irgendwelchen materiellen Dingen interessiert, nicht an deinem Geld, sondern ich bin an dir interessiert als Mensch, als Person. Und so zwingt Jesus eben keinen, die Herzenstür zu öffnen. Es liegt bei uns Menschen, es liegt an dir, die Herzenstür für Jesus zu öffnen, die Freundschaft zu ihm zu pflegen und anzunehmen. Jesus sagt heute, ich stehe vor deiner Tür und ich klopfe an. Und er sagt dir, lass mich rein. Und ob du das tun willst, das liegt allein an dir. Aber ich bitte dich, mach es, wenn du es noch nicht getan hast. Amen. Ich bete. Danke, Herr, dass wir gerade auch von dem Send schreiben können, so viel lernen auch für unser persönliches Leben, auch mir als ganze Gemeinde. Herr, du hast den Durchblick, du siehst alles, wie es um mich persönlich steht, wenn ich zu dir stand, zu meinen Mitmenschen. Ich danke dir, Herr, dass du ein Gott bist, der nicht einfach den Daumen auf einem drücken tut und Pfusch gibt, sondern du machst das ganz sanft. Du lässt jedem Freiheit. Freiheit, an einen Menschen zu geben, sich für dich zu entscheiden. Aber du tust es immer wieder. Jeder Mensch hat mehrere Mal die Chance, die Herzenstüre zu öffnen für dich. Und ich bitte dich für all die Menschen hier unter uns, die das noch nicht da haben, dass sie das tun. Baldmöglichst tun. Es lohnt sich, Herr Jesus. Und danke auch, dass du uns auch das Richtige gibst, die richtige ärztliche Pflege, dass du uns Gold gibst, wo nicht vergeht, auch die himmlischen weißen Kleider und dass du uns auch Durchblick gibst, wie du die richtige, gute, heilende Augensalbe gibst. Herr, wir danken dir für deine Güte, für deine Großzügigkeit. Amen.